Wir stehen heute in Matthäus 3 und zwar haben wir letztes Mal schon begonnen mit dem öffentlichen Dienst von Johannes dem Täufer in der Wüste. Wir fahren heute weiter ab Vers 7, aber des Zusammenhangs wegen möchte ich bitten zu Beginn, dass wir ab Vers 1 bis zum Schluss des Kapitels nochmals lesen. Darf ich bitten, dass jemand uns Matthäus 3 zitiert?
In jenen Tagen durch Jesaja, den Propheten, geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaar und da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Vielen Dank. Wir haben gesehen letztes Mal, dass das Auftreten von Johannes dem Täufer eine Sensation war. Seit Malachi, dem letzten Propheten des Alten Testaments, 400 vor Christus circa, gab es in Israel keine Propheten mehr, keine Schriftpropheten mehr. Und jetzt plötzlich tritt ein Prophet mit Autorität auf und kündigt das unmittelbar bevorstehende Kommen des Messias an. Und wir haben bereits letztes Mal gesehen, dass dieser Johannes prophezeit war in Jesaja 40. Das wird hier in Matthäus 3, Vers 3 zitiert, denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist und spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Und wir haben diese Stelle auch nachgeschlagen im Original, in Jesaja 40, und dort gesehen, es wird gesprochen von einer Stimme in der Wüste und wird parallel dazu gesagt: in der Steppe, bereitet den Weg des Herrn. Und wir haben gesehen, Steppe im Hebräischen ist Arava. Und das ist ein ganz bestimmter geografischer Begriff. Die Arava ist nicht irgendeine Steppe, sondern damit ist gemeint die Wüste Judäa, dort unten beim Toten Meer, bei Jericho. Diese Talebene heißt in der biblischen Geografie Arava. Und genau dort ist Johannes der Täufer aufgetreten. Johannes 1, Vers 28 sagt, das war in Bethanien. Es gibt gewisse Manuskripte, die haben abweichend dort das Wort Betabara. Und im Prinzip ist das ein anderer Begriff, ein geografischer Begriff, der später noch bekannter war, darum von späteren Abschreibern hinzugefügt. Aber das macht klar, das ist nicht das Bethanien von Lazarus und Maria und Martha auf dem Ölberg, ja? Sondern es ist ein anderes Bethanien, eben das auch genannt wurde Betabara. Das ist gerade bei der Jordanmündung ins Tote Meer. Heute nennt man das arabisch Kasr al-Yahud. Und das ist die überlieferte Taufstelle. Und das ist bestätigt durch ein Mosaik. Ein Kartenmosaik in einer byzantinischen Kirche in Madeba, heute in Jordanien. Also Zeit ungefähr 5. Jahrhundert nach Christus. Und dort wird die Taufstelle eingetragen mit Betabara. Und man sieht dort die Karte Jordanmündung zum Toten Meer. Das entspricht dem heutigen Kasr al-Yahud. Das ist also nur ein paar Kilometer entfernt von Qumran in der Wüste Judäa. Und da war ja eine Siedlung von Leuten, die damals in der Wüste das Kommen des Messias erwarteten, und auch nur ein paar Kilometer damit entfernt von Jericho. Also wir können das also sehr genau geografisch lokalisieren, wo das war. Und wir haben gesehen, Matthäus 3, Vers 5 sagt, da ging hinaus, zu ihm hinaus, Jerusalem und ganz Judäa. Das ist also ganz Südisrael mit der Hauptstadt Jerusalem. Und dann überhaupt die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Das hat also, kann man sagen, gesamthaft in Israel einen riesen Aufruhr gebracht. Das Auftreten von Johannes dem Täufer. Und ich habe letztes Mal auch gelesen aus Josephus Flavius, jüdische Altertümer, wie er das Auftreten von Johannes als Jude, der nie zum Glauben an den Messias Jesus gekommen war, aber als Jude aus dieser Zeit, wie er das beschreibt, eine Sensation. Und er sagt eben, er war in Israel anerkannt als ein gerechter Mann und damit als Prophet. Und nun sehen wir etwas von seiner Predigt ganz konkret. In Vers 7 kommen Pharisäer und Sadduzäer. Aber die greift er ganz scharf an. Wie nennt er sie? Otternbrut. Was heißt das? Schlangenbrut. Schlangenbrut, ja. Also Schlangen, die eben kleine, jungen Schlangen gebären, hervorbringen. Und diese jungen Schlangen, das bezeichnet der Ausdruck hier, Otternbrut. Junge Schlangen. Und wenn wir Johannes 8, 44 aufschlagen, verstehen wir, was er damit ganz genau meint. Denn der Herr macht das noch deutlicher, als er zu Leuten aus dem jüdischen Volk, die ihn ablehnten, redete. Liest jemand vor, Johannes 8, 44.
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.
Jawohl. Also hier wird deutlich gesagt, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Und der Teufel wird ja genannt in Offenbarung 12, die alte Schlange. Und wenn man es aufschlägt, die erste messianische Prophezeiung in der Bibel, die erste Weissagung auf den kommenden Erlöser hin, 1. Mose 3, Vers 15, wenn das jemand vorlesen kann, wäre ich dankbar.
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Danke. Also hier spricht Gott zu der Schlange, zu Satan. Feindschaft zwischen der Schlange und Eva. Und zwischen ihrem Samen, zwischen dem Samen der Schlange und ihrem Samen, das heißt von Eva. Und damit ist gemeint der Messias, der einmal von Eva abstammen würde. Und er würde die Macht des Bösen vernichten, Satan vernichten, also den Kopf der Schlange zertreten, dabei aber eine Todeswunde erleiden. Und da haben wir bereits einen Hinweis, dass der Messias, wenn er kommt, sterben würde, um so die Macht Satans zu brechen. Aber eben, Gott spricht von der Schlange und von dem Samen der Schlange. Das sind die Nachkommen quasi der Schlangen. Und das sind eigentlich alle Menschen unter der Macht Satans, die gehören eben zu dieser Otternbrut.
Noch etwas. Manche sagen, ja, bei uns Christen sei das so, dass wir sagen, die Schlange sei der Teufel. Also, und dass man deshalb sagt, ja, Schlangen sind böse.
Ach so.
Wie kann man das begründen, dass es nicht der Fall ist? Dass es ein Tier ist von der Schöpfung und nur ein Bild, nur ein Teufel so war.
Also, ich fasse die Frage zusammen, für die, die über Livestream zuhören. Die Frage ist, wie kann man erklären, dass die Schlange als biologisches Wesen nicht gemeint ist mit dem Bösen, sondern dass da in 1. Mose 3 wirklich der Teufel gemeint ist? Es ist so, der Teufel kommt normalerweise nie direkt so, wie er ist. Normalerweise in einer verdeckten Weise. Und darum war auch damals die Versuchung eben nicht ganz direkt, sondern er hat als erstes Medium eine Schlange benutzt. Also ein Geschöpf Gottes. Und das hat sich fortgesetzt durch all die Geschichte hindurch bis heute, dass Satan immer wieder Mittel braucht. Medium heißt ja Mittel. Also Mittel, durch die er sich mitteilen kann. Und da hat er eben eine Schlange gewählt und dadurch entstand eine Identifikation mit dieser Schlange damals. Die Schlange war so wie, kann man sagen, ein besessenes Tier. Und das bedeutet aber eben nicht, dass Schlangen an sich als Lebewesen jetzt etwas Schlechtes wären, obwohl sie ein Bild des Bösen sind, so wie das Schwein auch ein Bild des Unreinen ist, aber es ist ein Geschöpf Gottes. Und Gott hat das Schwein so geschaffen, damit es eben ein Bild ist, um zu verstehen, was das heißt, eben ein Wesen zu sein, das es liebt, im Dreck zu drehen. Als Bild für Menschen, die es lieben, in der Sünde sich zu drehen. Aber damit ist der Dreck nicht Sünde, sondern der Dreck des Schweines ist nur ein Bild der Sünde. Und so ist die Schlange eben ein Bild des Bösen, aber du wolltest einen biblischen Beweis. 1. Timotheus 4. Jedes Geschöpf Gottes ist gut. So, haben wir es. Gebt ihr noch den genauen Vers. Und damit wird klar, eben immer wenn in der Bibel auch gewisse Tiere als unrein bezeichnet werden, dann bedeutet das, sie sind ein Bild für Unreinigkeit. Vers 4. 1. Timotheus 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagen genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es geht ums Essen und um die Frage, ist Askese von Gott geboten? Nein, sagt Paulus, sondern es geht darum, dass man dankbar sein kann für alles, was Gott uns auch als Nahrungsmittel gegeben hat. Und eben auch Fleisch ist erlaubt. Und hier haben wir neutestamentlich für die Gemeinde die Klärung, dass die Gemeinde nicht den Koschergesetzen für Israel, 3. Mose 11, unterworfen ist. Denn grundsätzlich gilt, erklärt Paulus, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Aber Wenn man das isst, muss man es mit Danksagung nehmen. Also, beten und Gott dafür danken. Und ganz wichtig, die Frage wurde mir gestellt in Thailand. Dürfen wir Schlangen essen? Gott, ich bin jetzt nicht scharf drauf. Aber die schon. Und da muss man die Frage beantworten. Ich konnte Ihnen sagen, jawohl, aus biblischer Lehre, ihr seid nicht Israel. Und man muss eben unterscheiden zwischen Israel und der Gemeinde in der Bibel. Wer das vermischt, der macht ein totales Durcheinander. Und man muss unterscheiden zwischen dem Bund vom Sinai mit Israel. Und dieser Bund wurde nicht geschlossen mit der Gemeinde. Und darum gilt 1. Timotheus 4, ihr Thailänder, Christen, jawohl, ihr dürft Schlangen essen. Und das hat nichts zu tun mit dem Bösen, denn die Schlangen sind ein Bild für das Böse. Nein, wenn du eine Schlange als Haustier haben willst, ich habe nichts dagegen. Ja, aber ich sage ja, aus biblischen Gründen habe ich nichts dagegen, du bist kein schlechtes Zeugnis damit, sondern du kannst die Schlange gerade mal brauchen, um damit auch Dinge zu erklären, habe ich auch gemacht. Ich habe jahrelang auch Jungschau gegeben und mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir eine Spezialaktion gemacht. Da haben wir den Kindern eine Riesenschlange eben nahegebracht und dann ihnen auch die Möglichkeit gegeben, mal die Beinansätze zu berühren. Ja, also Boas zum Beispiel, die haben noch Beinansätze. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Schlange tatsächlich früher Beine hatte. Und durch den Fluch beim Sündenfall, Gott hat gesagt, du sollst von jetzt an auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Da hat sich, wurde das ganze, die ganze biologische Einrichtung der Schlangen durch den Schöpfer verändert. Und die Ansätze kann man immer noch spüren. Wir haben sie dann nicht geschlachtet. Das wäre auch interessant gewesen, wenn man das ganze Skelett zeigt, dann sieht man auch schön da beim Beckengürtel. Also die Schlangen sind genau gleich aufgebaut wie wir. Also die haben eben auch, aber eine ziemlich lange Wirbelsäule, ein bisschen länger als bei uns im Verhältnis und dann eben auch einen Ort, wo das Becken ist. Und genau dort beim Becken hat man die Beinansätze. Und die sind immer noch wichtig, die haben auch weiterhin eine Funktion, und zwar bei der Paarung der Schlangen. Das Männchen hält das Weibchen mit diesen Beinansätzen. Ansetzen. Und dort sind auch die Geschlechtsorgane untergebracht und so weiter. Und das fährt den Kindern schon mal ein, wenn man das mal konkret erlebt hat und auch gesehen hat. Wow, die Bibel ist wirklich wahr. Sogar in solchen Details mit diesen Beinansätzen kann man das sehen. Also das ist unter den Vorzeichen von 1. Timotheus 4, jedes Geschöpf Gottes ist gut, ist das auch eben, um zu zeigen, wie weise der Schöpfer ist. Ja, genau, das ist, und die ist berechtigt. Gut, aber jetzt, was mein Punkt war mit 1. Mose 3, war das, dass hier gesprochen wird eben von dem Samen oder von der Nachkommenschaft der Schlange. Und das sind all die Menschen unter der Herrschaft von Satan, das heißt alle Menschen grundsätzlich, sind eben Schlangenbrut. Aber eben, es gibt Menschen, die ihre Schuld Gott bekennen, so wie das eben viele gemacht haben bei Johannes und Pharisäer und Sadduzäer, die sich nicht taufen lassen wollten. Die kamen nur, um zu schauen. Und dann sagt er ihnen, Otternbrut, wie wollt ihr dem Zorn Gottes entfliehen? Und sie dachten, wir sind Juden. Wir stammen von Abraham ab. Das ist unsere Fahrkarte in den Himmel. Falsch, sagt Johannes. Ihr seid Söhne von Kinder Satans, Kinder der Schlange von 1. Mose 3. Und schlagen wir wieder auf, Matthäus 3. Im Weiteren sagt er, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Also ihr werdet auch unter das Gericht Gottes kommen. Dass ihr Juden seid und eure Abstammung auf Abraham zurückführen könnt, das rettet euch noch nicht. Dann sagt er aber Vers 8, bringt nun der Buße würdige Frucht. Also nicht nur einfach Sünden bekennen, sondern die Echtheit des Sündenbekenntnisses beweisen, indem es eben Konsequenzen gibt im Leben. Man merkt, da ist eine Umkehr geschehen und da sind Dinge im Leben verändert worden. Ich war, wenn einer sagt, ich bin bekehrt und es ändert sich nichts. Ja, dann muss man sagen, wo ist die Bekehrung? Das war vielleicht eine Show und vielleicht auch nur ein Selbstbetrug. Aber die Buße, die Reue über die Sünde muss Frucht bringen, sich auswirken. Und das sagt er ihnen, bringt der Buße würdige Früchte. Also nur so kann ein Jude errettet werden. Über eine echte Umkehr. Die Abstammung von Abraham, das nützt noch nichts. Und dann kommt ein wunderbares Wortspiel. Ja, zwischendurch.
Kann ich vorher gerade noch deine Aussage belegen, dass sie nur zum Schauen kamen oder zum, so typisch, mal gucken, wer gerne da vielleicht Konkurrenz erweckt. Lukas 7, Vers 30.
Sehr gut, ich habe mir gerade überlegt, sollen wir das aufschlagen und jetzt hast du mich motiviert dazu.
Ja, die Stelle ist mir so auch vor nicht so allzu langer Zeit so eingefahren, weil sie auch in Bezug auf das Thema Auserwählung und nicht, ne, eine ganz entscheidende Aussage macht.
Jawohl, und zwar liest du
29 und 30 in Lukas 7. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen.
Danke. Du wolltest noch vielleicht etwas ausführen dazu, oder? Also wenn du schon angeregt hast, effektiv. Der Calvinismus wird mit dieser Stelle zerstört. Ich habe einen jungen Studenten, der an einer Schule, in der Calvinismus gelehrt wird, habe ich diese Stelle mitgegeben. Und dann hat er mit einem anderen Studenten, der überzeugt war von Calvinismus, gesprochen und diese Stelle zitiert. Und dann sagt er wirklich, ja, diese Stelle, das geht nicht mit Calvinismus. Die Pharisäer haben den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht. Wie geht das? Der Calvinist lehrt, Gott hat seinen Ratschluss und den zieht er durch. Und er hat der Wille des Menschen überhaupt nichts zu suchen. Gott zieht es durch. Aber hier steht, die haben den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht. Das geht ja überhaupt nicht. Aber man muss genau lesen. Den Ratschluss Gottes in Bezug auf sich selbst wirkungslos gemacht. Gott hat einen Ratschluss und den zieht er durch. Und das war dieser Ratschluss durch die Sendung seines Sohnes, Jesus Christus, Heil und Rettung für die Menschen zu bringen. Und er hat seinen Sohn gegeben, nicht nur für eine Gruppe aus der Menschheit, wie der Calvinismus lehrt, sondern für die Welt. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, nicht die Auserwählten, das wäre auch richtig. Aber er hat die Welt geliebt, das heißt, er hat die ganze Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ist plötzlich von Welt, das umfasst alle Menschen, geht der Bibeltext auf den einzelnen Menschen. Der muss sich bekehren. Und der eben das Angebot zur Rettung, das Gott jedem macht, ausschlägt, macht den Ratschluss Gottes in Bezug auf sich selbst wirkungslos. Und das lässt Gott so geschehen, weil er eben den Menschen nicht zwingt, sich zu bekehren. Der Mensch muss selber die Entscheidung treffen. Gott zieht alle Menschen, dass sie die Gelegenheit hätten, mit ihrem Willen Ja zu sagen. Aber wer dem störrisch widersteht, sagt Römer 2, Vers 4, der häuft sich Zorn auf und er geht verloren. Und der hat den Ratschluss Gottes in Bezug auf sich selbst wirkungslos gemacht. Und nun, Andreas hat diese Stelle angeführt, um eben zu belegen, dass diese Pharisäer da nur kamen zum Zuschauen. Und die wollten gar nicht eine Umkehr erleben. Und darum sagt Johannes, es bringt euch nichts, dass ihr Juden seid. Man wird nicht gerettet durch Jude sein, sondern nur durch Umkehr und Buße. Man muss die Schuld Gott bekennen. Und weiter wies Johannes dann hin auf den kommenden Messias, an den sie jetzt glauben müssen. Als Juden. Wir können dazu noch aufschlagen, Johannes 1, wo beschrieben wird, wie Johannes der Täufer erklärt, dass Jesus Christus gekommen ist, um Jesaja 53 zu erfüllen. Liest du uns vor, noch Andreas, Johannes 1, 29.
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
Und noch 30.
Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir.
Jawohl. Also, Johannes, der Täufer als Prophet, weist ganz klar hin auf Jesus von Nazareth. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist eine ganz klare Anspielung auf Jesaja 53, wo auch nach Erkenntnis der alten Rabbiner der Messias beschrieben wird. Der Knecht Gottes, der als Lamm stellvertretend stirbt für unsere Sünden. Und so macht Johannes das klar, weist also hin, man muss sich taufen lassen und man muss die Sünden bekennen und jetzt sich bereit machen um dem Lamm Gottes. Und da war ganz klar definiert, das ist dieser Mann aus Nazareth, an ihn zu glauben und er ist es, der die Schuld wegnimmt. Ja? Sie haben die Sünden bekannt, in der berechtigten Annahme, dass Gott dann vergibt. Aber aufgrund, wovon vergibt Gott? Aufgrund des Messias, des Herrn Jesus, der als Lamm sterben würde. Und jetzt zurück zu Matthäus 3, Vers 9, sagt Johannes, und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Das nützt euch nicht, wenn ihr euch auf die Abstammung beruft. Die Abstammung bringt keine Errettung. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also er ist gar nicht auf euch angewiesen. Er könnte aus den Steinen Kinder machen und die Abraham zurechnen. Das ist ein wunderbares Wortspiel im Hebräischen. Was heißt Steine auf Hebräisch? Nein, das ist Griechisch. Petros ist Griechisch. Das wäre Aramäisch, und zwar griechisch ausgesprochen. Nein, Avanim. Das B ist weich ausgesprochen, Avanim, aber man schreibt Abanim, ja? Und was heißt Söhne? Ja, Mehrzahl, Söhne? Banim. Abanim, Banim. Sag nicht, wir sind eben Banim von Abraham, denn Gott könnte aus diesem Abanim, dem Abraham, Banim erzeugen. Ja, dann, darum der Zusammenhang, Steine, Söhne. Fragt sich, warum nimmt er jetzt gerade das? Er hätte ja auch sagen können, aus dieser Erde könnte er Söhne erwecken, so wie Gott Adam aus Ackererde geformt hat. Nein, er sagt Steine. Gut, da gibt es auch viele Steine dort in der Arava unten. Aber das ist dieses Wortspiel. Und dann erklärt er, das Gericht steht also bereit, dass es über euch kommt, so wie die Axt eben an die Wurzel der Bäume gelegt wird. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dieses Feuer ist ein Hinweis auf das ewige Feuer des Feuersees, der Hölle. Also klipp, klare Predigt, absolut nicht postmodern. Da dürfen wir nicht über die Hölle sprechen, ja? Aber postmodern hat so ziemlich nichts zu tun mit der Bibel. Und er hat also klipp und klar eben einerseits den Weg zur Rettung gezeigt, den Retter, das Lamm Gottes, und auch das ewige Gericht. Und dann kommt dieser Vers 11, der jetzt eben auch mit Vers 10 zusammenhängt, mit diesem Feuer, in dem die abgeschlagenen Bäume, die keine Frucht, eben keine Frucht, die der Buße würdig ist, bringen und ins Feuer geworfen werden. Vers 11 nimmt darauf Bezug. Lies es nochmals, Andreas, Vers 11 und 12.
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Jawohl, jetzt erklärt Johannes, er als Vorläufer und Prophet tauft mit Wasser. Aber der Messias selber, der nach mir kommende, auf den er hinwies, er wird auch eine Taufe durchführen. Und zwar, er wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Was ist denn das? Taufe mit Heiligem Geist und Taufe mit Feuer. Und es gibt ja Christen, die beten um die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Taufe mit dem Feuer. Wenn die wüssten, was sie beten, die würden es nicht mehr tun. Das ist ja so unglaublich. Beten für eine Taufe mit Feuer. Wir werden gleich sehen, was es bedeutet. Zuerst wollen wir erklären, was bedeutet die Taufe mit Heiligem Geist. Wie viele Stellen im Neuen Testament sprechen über dieses Thema?
Fünf.
Man kann es genau... Wie?
Fünf, glaube ich.
Fünf?
Oder
sieben.
Sieben.
Ja. Und man kann es sich nämlich gut merken. In allen vier Evangelien, in der Erzählung über die Taufe von Johannes, also Matthäus 3, dann in der Parallelstelle Markus 1, Lukas 3, Johannes 1. Da haben wir vier Stellen. Und überall stellt man sich die Frage, was ist jetzt das? Was ist damit gemeint? Eben, Jesus Christus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann haben wir die fünfte Stelle, kann man sich gut merken, Apostelgeschichte 1. Und dort sagt der Herr Jesus als Auferstandener seinen Aposteln, in wenigen Tagen werdet ihr getauft werden mit Heiligem Geist. Ah, haben wir schon einen Hinweis. Jetzt kommt's dann. Und tatsächlich dann in Apostelgeschichte 2, also im nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte, dort geschieht Pfingsten. Der Heilige Geist wird den Gläubigen gegeben. Und dann gibt es noch eine Stelle, Apostelgeschichte 11. Aber schauen wir uns jetzt Apostelgeschichte 1 an und dann noch 1. Korinther 12. Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal Apostelgeschichte 1 an. In den Evangelien ist jetzt mal klar. Das ist einfach die Ankündigung und wir stellen immer noch die Frage, was ist das? Und Apostelgeschichte 1 hilft schon weiter, deutlich weiter. Jetzt muss das gleich kommen. Unmittelbar vor Pfingsten wird das gesagt. Liest jemand vor, Apostelgeschichte 1, Verse 4 und 5.
Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen.
Gut, also jetzt kommt's, wird hier gesagt, und in Apostelgeschichte 2 wird der Heilige Geist ausgegossen. Die Gläubigen bekommen den Heiligen Geist innewohnend. Aber dann haben wir in Apostelgeschichte 11 nochmals eine Stelle. Und zwar ist es dort so, dass Petrus wurde gerufen vom Herrn im Haus des Hauptmanns Cornelius zu predigen. Und da kamen diese Leute zum Glauben. Und sogleich kam der Heilige Geist über sie. Ich gebe nur die Stelle an, wo das beschrieben wird. Das ist Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Und nachdem klar war, die haben den Heiligen Geist empfangen, wurden sie auch getauft mit Wasser. Christliche Taufe. Aber dann in Apostelgeschichte 11, da erzählt Petrus eben von diesem ganzen Ereignis, wie da diese Heiden bei Cornelius zum Glauben gekommen sind und was er sich dabei überlegt hat. Liest jemand Apostelgeschichte 11, 15.
Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden.
Ja, also damit man den Zusammenhang versteht, hier erzählt Petrus im Zusammenhang von dem, was er da erlebt hat im Haus von Cornelius, beschrieben in 10, 44 bis 48. Diese Nichtjuden bekehren sich, kommen zum Glauben an den Herrn Jesus und empfangen den Heiligen Geist während der Predigt und werden danach getauft. Und jetzt sagt er so rückblickend, als das so geschehen ist, dann habe ich an dieses Wort zurückgedacht. Aus Apostelgeschichte 1, ja? Dass der Herr eben gesagt hat, nach nunmehr nicht vielen Tagen werdet ihr mit Heiligen Geist getauft werden. Also hier rückblickend, und wir sehen es steht im Zusammenhang mit dem Empfang des Heiligen Geistes bei der Bekehrung. Und es steht im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 2, diesem Ereignis ein paar Tage, nachdem der Auferstandene davon gesprochen hatte, in Apostelgeschichte 1. Und jetzt kommt die siebte Stelle und die setzt dem ganzen Thema die Krone auf, weil dort noch mehr Informationen gegeben wird. 1. Korinther 12, dort geht es im Zusammenhang um den Leib Christi. Alle Gläubigen heute bilden zusammen einen Leib. Jeder Gläubige ist ein Glied an diesem Leib. Darf ich bitten, 1. Korinther 12, Verse 12 und 13 vorzulesen.
Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden.
Danke. Also hier wird gesagt, die Gemeinde ist so wie ein natürlicher Körper. Es ist eine Einheit, ein Leib und trotzdem eine Vielheit. Es gibt ganz verschiedene Glieder am Leib. Und so sei das eben auch mit dem Christus. Also auch der Christus. Das ist interessant. Hier wird ein neuer Gebrauch gemacht von dem Ausdruck der Christus. Hebräisch der Messias. Der Christus im Alten Testament bedeutet der verheißene Erlöser, der einmal kommen würde, nicht wahr? Aber jetzt hier im Neuen Testament wird dieser Ausdruck auch gebraucht, hier, und auch in Epheser 3, wo das Geheimnis des Christus beschrieben wird. Da wird Christus, der Messias, verbunden mit allen Gläubigen der Gemeinde, wird genannt der Christus. Und darum heißt es in Epheser 3, das Geheimnis des Christus. Der Messias, der Christus, war klar offenbart und prophezeit im Alten Testament, aber nicht, dass er dann mit Gläubigen aus den Juden und aus den Heiden so eine Einheit bilden würde wie ein Leib. Das war nicht bekannt und darum ist das das Geheimnis des Christus. Und nun, wie kommt man in diesen Leib hinein? Das wird hier erklärt, Vers 13. Denn auch in einem Geist, das ist die griechische Ausdrucksweise, um zu sagen, in der Kraft eines Geistes. Also in der Kraft des Heiligen Geistes sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das hat man in den sechs Stellen vorher nie gefunden, zu einem Leib getauft. Es wird immer gesagt, mit Heiligen Geist getauft. Aber was bedeutet das? Jetzt kommt's. Das heißt, man wird getauft zu einem Leib. Aber auch das ist sprachlich ein bisschen schwierig. Taufen zu einem Leib, wie geht das? Und da hilft ein bisschen Griechischunterricht. Das Wort baptizo, taufen, das, die Wurzel bedeutet in organisch in eine andere Materie einführen. Das Wort wurde bei den Griechen verwendet, zum Beispiel für ein Schiff, das unterging. Ja, wenn ein Schiff, das auf dem Wasser schwimmt, untergeht, dann wird die Materie des Schiffes, sagen wir ein antikes Schiff aus Holz, wird in eine andere Materie hineingeführt. Die heißt H2O, Wasser. Ja? Das gleiche Wort wurde auch verwendet, um zu sagen, färben. Ja, was macht man beim Färben? Man nimmt Stoff, sagen wir aus Leinen, und führt das in eine andere Materie hinein, aus Farbe. Ja, und dann wird gefärbt. Das ist der Grundgedanke, hineinführen in eine andere Materie. Und jetzt versteht man besser, zu einem Leib getauft, das heißt, der einzelne Mensch wird in den Leib Christi hineingeführt. Das bedeutet Taufe mit dem Heiligen Geist. Dass man ein Glied an diesem Leib teilbekommt, an diesem Geheimnis der Christus. Mit Jesus Christus organisch verbunden als ein Glied. Und jetzt wird auch gleich klar, das geschieht bei der Bekehrung. Denn würde die Taufe mit Heiligem Geist erst später geschehen, dann wäre man ein Gläubiger, der gar kein Christ ist. Man gehört ja nicht zur Gemeinde. Aber in welchem Moment, lehrt die Bibel, bekommt man den Heiligen Geist? Epheser 1, Vers 13 und 14. Hier wird der lehrmäßige Grundsatz gezeigt. Und zwar ganz analog, wie das war im Haus von Cornelius in Apostelgeschichte 10. Liest jemand Epheser 1, 13 und 14?
In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.
Jawohl, also ganz wichtig ist diese Aussage in Vers 13. Nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die zeitliche Abfolge ist im Griechischen ganz klar gegeben. Also Vorzeitigkeit, nachdem ihr geglaubt habt, oder beziehungsweise nachdem ihr ingressiver punktual, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt worden. Also das geschieht bei der Bekehrung. Nur, es gibt einen Spezialfall in Apostelgeschichte 2. Diese Juden an Pfingsten, die bekommen den Heiligen Geist erst nach der Taufe. Petrus sagt, sie müssen Buße tun, ein jeder werde getauft und sie werden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und später in Apostelgeschichte 8 ist es noch ein bisschen komplizierter. Die Samariter kommen zum Glauben, werden getauft, haben immer noch nicht den Heiligen Geist. Erst als die Apostel Johannes und Petrus ihnen die Hände auflegen und sie das akzeptieren, gibt Gott den Heiligen Geist. Und dann eben Apostelgeschichte 10, diese Römer im Haus von Cornelius, die hören das Evangelium, bekommen den Heiligen Geist, und dann werden sie natürlich auch getauft. Und niemand kommt und legt die Hände auf. Das Rätsel löst sich so. Die grundsätzliche Lehre ist Epheser 1, das allgemeingültige. Man muss in der Bibel immer unterscheiden zwischen mindestens drei Typen von Büchern. Geschichtsbücher, prophetische Bücher und Lehrbücher. Zum Beispiel 1. Mose ist ein Geschichtsbuch. Jesaja, ein prophetisches Buch, und Sprüche, ein Lehrbuch. Ja, und die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Unser deutscher Name sagt es gleich, Apostelgeschichte. Und Epheserbrief ist ein Lehrbuch, wie alle 21 Briefe der Apostel und Propheten im Neuen Testament Lehrbücher sind. Nun, das Lehrbuch zeigt uns den Grundsatz, den allgemeingültigen Grundsatz. Ein Geschichtsbuch zeigt, wie Gott solche allgemeingültigen Prinzipien ausführt, aber auch, wie er manchmal Spezialfälle macht. Und darum haben wir eben drei verschiedene Fälle in der Apostelgeschichte. Aber es fällt auf, bei Juden ist es anders, bei Samariter ist es anders und bei den gewöhnlichen Heiden, Römern, dort ist es so. Und am schwierigsten bei den Samaritern. Am zweitschwierigsten bei den Juden, am einfachsten bei den Nichtjuden, bei den richtigen Nichtjuden. Nun, die Erklärung ist die, für Juden war das vor 2000 Jahren ein Riesenproblem, als plötzlich so viele Nichtjuden zum Glauben an Jesus Christus kamen. Die sagten sich, ja, was machen wir denn? Die müssen doch zuerst Juden werden, als Proselyten ins Judentum übertreten und da muss man eine spezielle Taufe auf sich nehmen und sich dann auch beschneiden lassen. Und nun das Neue Testament zeigt uns mit aller Klarheit, nein, die Gemeinde, eben das Geheimnis des Christus, der Leib Christi, Christus verbindet sich mit Gläubigen aus den Heiden und den Juden zu einem organischen Ganzen. Die Gemeinde ist nicht ein Teil des Judentums. Darum, die müssen nicht ins Judentum übertreten, keine Proselytentaufe, keine Beschneidung. Und das hat Gott bewiesen, indem die Heiden es am einfachsten hatten. Schon von Anfang an. Nämlich, die glaubten im Evangelium, sofort gibt Gott den Heiligen Geist. Und erst dann eine Taufe. Und zwar die christliche Taufe. Da hätte ja immer noch jemand denken können, ja, das ist vielleicht eine Art Proselytentaufe. Nein. Und sowieso, Gott gab ihnen den Heiligen Geist, bevor sie getauft wurden. Aber bei den Juden war es schwieriger. Bekehrung und dann die Taufe. Und man muss wissen, wenn ein Jude sich taufen lässt, das ist jetzt wirklich ein No-Go im Judentum. Nicht wahr? Heiden, das ist man sich klar, die müssen sich taufen lassen, dann können sie Juden werden, durch die Proselytentaufe. Aber wir, die wir abstammen von Abraham, Isaak und Jakob, da braucht man keine Taufe. Aber jetzt wurden die getauft. Und das verstand jeder, Taufe bedeutet Trennung. Denn wenn ein Heide, der früher Götzen verehrt hat, zum Glauben an den wahren Gott kommt, dann wurde er getauft und trat ins Judentum über. Und diese Taufe bedeutete, ich trenne mich von dem Götzendienst meines Volkes, meines früheren Volkes. Ja? Und jetzt werden Juden getauft. Das heißt, man macht innerhalb des Judentums damit einen Bruch zwischen denen, die an den Messias Jesus glauben und denen, die nicht an den Messias Jesus glauben. Und darum, das war ein Riesenschritt. Und mit diesem Schritt konnten sie beweisen, dass sie echte Gläubige waren. Und zweitens wurde ihnen klar, und übrigens, ihr müsst dann ja nie Zweifel haben im Blick auf die Nichtjuden. Die hatten sowieso einfacher als ihr. Ihr musst zuerst getauft werden und die nicht. Ah, alles klar. Also Gott will sie. Unbedingt. Das war etwas, hat etwas Demütigendes drin gehabt, aber das war eine ganz wichtige Lektion, um zu zeigen, was Gottes Pläne sind. Und bei den Samaritern war es noch schwieriger. Die Samariter, die hatten ein Riesenproblem mit den Juden. Sie hatten zwar gewisses israelitisches Blut, nicht wahr, als die Assyrer um 722 das Nordreich Israel der 10 Stämme zerstört hatten, wurden die 10 Stämme deportiert nach Assyrien, heutiger Nordirak. Und dann hat man von anderswo Völker deportiert und hat sie am alten Ort angesiedelt. Und da gab es eben Leute aus der Unterschicht, 10 Stämme, die nicht deportiert waren, sondern Minorität, die zurückblieb. Und mit denen haben sie sich vermischt. Und darum sind Samariter überzeugt, wir sind Israeliten. Und sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind wirklich die richtigen Israeliten. Also ich habe das wirklich selber erlebt. Ja? Ich habe mit dem Bruder des Hohenpriesters gesprochen und der hat das genau erklärt, wie sie machen es richtig, ja? Und zwar richtig als die Juden. Und das war schon damals, vor 2000 Jahren, gab es ein echtes Problem zwischen Juden und Samaritern. Übrigens, die Samariter, die haben nur die 5 Bücher Mose als inspiriert angesehen, nicht die späteren Bibelbücher. Und darum haben sie auch nicht anerkannt, dass Jerusalem der Ort ist, den Gott erwählt hat für den Tempel. Weil Jerusalem nie in den fünf Büchern Mose als der Ort des Tempels erwähnt wird. Das kommt erst später, bei David, in den späteren biblischen Büchern. Und so haben die also gesagt, ihr seid falsch, der Tempel gehört auf den Berg Garizim, der ja so besonders hervorgehoben wird in 5. Mose 27. Und da war ein ständiger Streit, wo ist der richtige Ort? Und auch ein Streit kann man sagen, was ist die richtige Bibel? Und jetzt muss man sich im Klaren sein, als diese Samariter in der Apostelgeschichte 8 zum Glauben kamen, das hätte gerade die erste Spaltung unter den Christen gegeben. Die hätten gesagt, gut, wir glauben an Messias Jesus, aber wir sind eine samaritanische Kirche. Und wir haben mit der Kirche der Juden nichts zu tun. Und nun mussten eben die beiden Juden, jüdische Apostel, Petrus und Johannes, kommen. Die mussten ihnen die Hände auflegen und das heißt in der biblischen Sprache, der biblischen Symbolik, Identifikation. Wie beim Opfer. Der Sünder legt dem unschuldigen Opfer die Hände auf, überträgt bildlich seine Schuld und dann muss das unschuldige Tier sterben an seiner Stelle. Handauflegung, Identifikation. Und so haben diese Samariter akzeptiert, diese Juden legen uns die Hände auf und wir sagen, wir gehören mit ihnen zusammen. Und erst als sie das akzeptiert hatten, hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Aber jetzt muss niemand meinen, er brauche zuerst jemanden, der ihm die Hände auflegt, um den Heiligen Geist zu bekommen. Den hat er überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Der Grundsatz ist klar, Epheser 1, 13, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und Apostelgeschichte 2 und 8 erzählen historische, besondere Momente, die ganz wichtig waren, dass sie so geschehen sind, damit nachher die Fortsetzung klar ist. Die Gemeinde ist nicht eine jüdische Sekte, sondern sie ist etwas völlig anderes. Und man darf das nicht mit Israel vermischen. Das muss man unterscheiden und alles an seinem Ort stehen lassen. Das ist wichtig. Und nun zurück zu 1. Korinther 12, 13. Also die Taufe mit dem Heiligen Geist ist der Moment, wo jemand ein Christ wird. Den Heiligen Geist bekommt und damit eben ein Glied am Leib Christi wird. Aber wenn jetzt jemand glaubt, die Geistestaufe sei ein zweites, späteres Ereignis, dann lehrt er damit, mit der Bekehrung wirst du gar kein Christ. Kein Glied am Leib Christi. Ja, das geht jetzt gar nicht. Eben mit der Bekehrung bekommt man den Heiligen Geist und dann wird man ein Glied am Leib Christi. Und wir sehen, 1. Korinther 12, 13 macht klar, das ist nicht ein ekstatisches Ereignis, sondern das ist eine Heilstat Gottes. Jemand wird in den Leib Christi eingeführt und wird ein Teil dieses Geheimnisses des Christus. Da ist noch eine Frage schon seit längerem. Verzeihung.
All die Bekehrungen zur Zeit Jesu, wo er noch gelebt hat,
ja.
Wie ist es mit denen, als sie sich bekehrt haben? Da haben sie ja noch nicht den Heiligen Geist bekommen.
Also bei all den Bekehrungen in den Evangelien noch vor Pfingsten, da war es so, dass die den Heiligen Geist noch nicht bekommen haben. Ja.
Wie haben sie ihn dann bekommen?
Erst ab Pfingsten.
Also mit den Jüngern, also mit den Aposteln bei Pfingsten.
Das wird gesagt von all denen, die dort beieinander waren, im Obersaal, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Aber wir haben ein Beispiel in Apostelgeschichte 19. Da trifft der Apostel Paulus später in Ephesus Jünger von Johannes, dem Täufer, an. Und er sagt, ja, wie war das, als ihr zum Glauben gekommen seid? Habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Sie sagen, wir haben gar nicht gewusst, dass der Heilige Geist da ist. Können wir das kurz aufschlagen? Das gibt hier mindestens eine Teilantwort auf die Frage. Liest jemand Apostelgeschichte 19, 1 bis 8 bis 7.
Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus hinabkam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes taufte mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer.
Danke. Also, die waren gläubig. Und jetzt sind wir da schon einige Jahre nach Pfingsten. Und die haben den Heiligen Geist nicht bekommen. Warum? Weil die waren schon gläubig. Aber man muss sagen, noch auf einem alttestamentlichen Boden. So wie alttestamentlich Gläubige. Allerdings schon so weit, dass sie Johannes den Täufer erlebt hatten, der gesagt hat, jetzt kommt der Messias und ihr müsst dann an ihn glauben. Aber es waren quasi immer noch Gläubige, kann man sagen, auf dem Boden des Judentums. Und was hier geschieht, ist nun der Übertritt vom Boden des Judentums, alttestamentlich, auf den Boden des Christentums, neutestamentlich. Und mit diesem Übergang bestätigt Gott ihren Glauben durch den Heiligen Geist.
Aber sie hatten ja jetzt einfach Glück, dass der Apostel da war. Und diejenigen, die jetzt, zum Beispiel der Hauptmann von Kapernaum, zum Beispiel, wie kommt der zu...
Also wie ist das mit allen anderen geschehen, die jetzt nicht Kontakt hatten mit Paulus? Es war eben grundsätzlich nicht von Paulus abhängig, sondern es war abhängig von dem, was sie geglaubt haben. Also es war nötig, dass man das volle Evangelium hatte, das eben auch den Tod und die Auferstehung des Herrn mit beinhaltete. Und das, was Gott am Pfingsten getan hat. Das musste quasi nachgeholt werden. Und dann war der Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament möglich.
Das heißt dann wie eine zweite Bekehrung. Als Beispiel der Hauptmann von Kapernaum,
ja,
der hatte ja viel Glauben, aber er wusste nicht, was mit Jesus geschehen wird. Und als Jesus gestorben und auferstanden ist, das heißt, das muss er ja dann auch noch bekennen.
Genau, aber es war ja so, dass dann dieser Übergang möglich war, weil sofort das Evangelium dann ab Pfingsten durch die Apostel, durch die Jünger allgemein, ausgebreitet wurde. Und so konnten auch alle, die schon einen Teil wussten, wirklich rübergeführt werden. Aber das war ein wichtiger Punkt. Und interessant, dieses Ereignis wird hier bestätigt mit Sprachenreden, mit dem Zeichen des Sprachenredens. Wir haben das dreimal in der Apostelgeschichte, drei Beispiele, Apostelgeschichte 2, dann Apostelgeschichte 10, und hier. Und jedes Mal hängt das zusammen mit diesem Übergang vom Alten Testament zum Neuen. Ich war am Pfingsten, dort entsteht die Gemeinde. Und dieses Neue wird bestätigt durch das Sprachenreden. Und dann Apostelgeschichte 10, jetzt kommen nicht Juden zum Glauben. Am Pfingsten waren alles Juden, die zur Gemeinde hinzugeführt wurden. Aber jetzt kommen ganz offiziell die Nicht-Juden dazu. Und zwar ohne, dass sie Juden werden müssen. Und das wird auch bestätigt mit dem Sprachenreden. Dieses völlig Neue. Und jetzt hier haben wir den Übergang von Johannes Jüngern, die auf den Boden des Neuen Testaments kommen. Also wirklich mit dem Anfang verbunden. Und auch das wird mit Sprachenreden verbunden. Interessant ist Augustinus, und wenn ich Augustinus zitiere, heißt das übrigens nicht, dass ich jetzt allen zustimme, was Augustinus gelehrt hat. Aber Augustinus schreibt um 400 in seinem 1. Johannes-Kommentar, das Zeichen der Sprachen habe Gott gegeben, um zu zeigen, dass jetzt in dieser neuen Zeit Gott nicht mehr nur zu einem Volk, dem Volk Israel, sprechen will, sondern zu allen Völkern. Und dieses Zeichen der Sprachen sei damals eben in Erscheinung getreten, und danach sei es verschwunden. Um 400 sagt er, das war damals und ist verschwunden. Ja, eben weil es ein Zeichen war, wie der Herr Jesus in Markus 16 sagt, diese Zeichen werden folgen, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Es war ein Zeichen, das andeuten sollte, jetzt kommt etwas ganz Neues. Und dieses Neue musste eben betont werden. Jetzt entsteht die Gemeinde und jetzt geht es darum, dass alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden. Und wer sich bekehrt, wird mit den Juden zusammengefügt zu einem Leib. Und das ist die Taufe mit Heiligem Geist. Eben kein ekstatisches Ereignis. Und das ist schon erstaunlich. Wenn man denkt, in der charismatischen Lehre wird die Geistestaufe so als verzücktes Ereignis dargelegt. Und die Bibel spricht überhaupt nicht so. Und überhaupt, der Verlust von Nüchternheit, was eine große Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Thema charismatische Geistestaufe, das wird in der Bibel ganz klar abgelehnt. 2. Timotheus 4, Vers 5, kann jemand vorlesen?
Du aber, sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst.
Danke. Also, dieser Satz, du aber sei nüchtern in allem, das ist ein Befehl, das ist nicht eine Empfehlung. Sei nüchtern. Timotheus hatte übrigens kein Problem mit Alkohol. Er musste nämlich sogar ermutigt werden, wegen seines Magenleidens ein bisschen Wein zu trinken und nicht nur Wasser. 1. Timotheus 5. Und jetzt sagt Paulus ihm, du aber sei nüchtern in allem. Das Wort nüchtern hier ist nepho im Griechischen und das heißt nach dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum griechischen Neuen Testament, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Das ist ja der Hammer, nicht wahr? Das ist ein biblisches Gebot. Und was heute gemacht wird in der charismatischen Bewegung, das ist ausdrücklich gegen ein biblisches Gebot. Frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überstürzung, Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Also, es ist etwas ganz anderes, die Geistestaufe. Aber wenn ich das so sage, frei von Überstürzung und Verwirrung und so weiter und Trunkenheit, das bedeutet nicht, dass wir keine Freude haben. Das wäre ja noch. Psalm 100. Liest uns jemand Psalm 100, bevor wir in die Pause gehen?
Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht.
Ja, jauchzt dem Herrn ganze Erde, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel und dann verbunden auch mit dem Lobgesang. Also Gott will die Freude und er will auch, dass wir in Liedern diese Freude zum Ausdruck bringen. Darum werden wir im Neuen Testament, Epheser 5, aufgerufen zu singen als Christen. Wir könnten ja auch einfach schöne Texte miteinander im Chor aufsagen. So wie, sagen wir, das Vater unser an einer Beerdigung. Das funktioniert ja, das kann man. Alle 1000 Leute miteinander, das geht. Ja? Man muss ein bisschen rhythmisch sprechen und das geht. Aber warum singen wir und begnügen uns nicht mit Sprechchor? Weil wir eben durch Melodien, durch Musik können wir die Gefühle in unseren Herzen noch besser ausdrücken. Und so ist die Musik eben ein wichtiger Faktor, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen, aber eben nicht in ekstatischen, monotonen Trommelrhythmen, sondern atemrhythmisch, so wie das im Judentum war, eine Musik, die eben nüchtern und voll freudig ist. Das war ja eigentlich auch das ganz Gewaltige der Reformation. Mit der Reformation hat sich die Musik völlig geändert. Man hat aufgehört mit diesen mystischen Melodien, die überlangsam gesungen wurden. Die hätte man viel schneller singen können. Ja? Wenn man einen gregorianischen Gesang mal so richtig flott singt, das ist ein normales Lied. Aber extra viel zu lang und eben besonders Melodien in einem ganz kleinen Tonraum. Kleiner Tonraum, das lässt das Gemüt und das Denken runtersinken. Und die Reformation war ein Bruch mit diesem mystischen Singen. Und dann kam der vierstimmige Choral in die Kirche. Man muss sich richtig vorstellen, ein feste Burg ist unser Gott. Vierstimmig gesungen, das drückt die Freude des evangelischen Glaubens, also des Glaubens an das freimachende Evangelium aus. Freudig, so wie Psalm 100, aber nicht exaltiert, überstürzt, verwirrt und so, wie wir das gesehen haben. Das ist der wichtige Unterschied. Viele meinen Freude gleich Mystik und abheben, ja? Oder sie meinen, und wenn das fehlt, dann ist die Freude nicht da. Das stimmt gar nicht. Und es ist auch eine ganz andere Art von Freude. Ich meine, die in der Disco, die haben auch Freude. Aber die brauchen ihre motorischen Trommelrhythmen. Aber diese Freude ist so oberflächlich, ja? Diese Art von Freude, die man auch vom Stammtisch her kennt. Dort singen sie wieder anders, aber auch ziemlich gröhlend, ja? Aber das ist, die haben keine richtige Freude. Die haben schon Freude. Es geht ganz lustig zu und her, nicht wahr? Aber das ist nicht eine Freude, die die Tiefen der Seele betreffen. Und das kann man aber, wenn man die Choräle eben singt, nicht zu langsam. Das Tempo muss richtig sein, auch nicht zu schnell, weil vierstimmige Choräle, die sind so dicht komponiert. Im Normalfall auf jede Note, sagen wir Viertelnote, kommt ein neuer Akkord oder eine neue Akkordstellung. Ja? Und das ist so dicht. Ich war die Rolling Stones, die haben es mal geschafft an einem Konzert. 10 Minuten blieben die in F-Dur, ohne die Tonart zu wechseln. Einfach, das hat gefegt, ja? Aber was war das? Kompositorisch. Wirklich, wir blieben in F-Dur. Und in einem Choral, jeder Ton und wieder ein anderer Akkord oder andere Akkordstellung. Und darum, das kann man gar nicht zu schnell. Das ist viel zu dicht für das Gehör, aber eben auch nicht zu langsam, sonst wird es wieder mystisch. Und die wahre Freude, die drückt sich eben aus mit dem richtigen Tempo. Ja, wir machen Pause. Wir haben vor der Pause gesehen, was die Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet. Jetzt bleibt noch die Taufe mit Feuer. Nun, was ist denn das? Das wird uns erklärt in Vers 12. Darf ich bitten, dass Vers 12 nochmals gelesen wird? Also gleich nach der Taufe mit Heiligen Geist und Feuer wird erklärt:
Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.
Ja, jetzt geht es darum, der Messias wird hier vorgestellt als jemand, der in seiner Tenne mit der Worfschaufel zwischen Weizen oder Gerste, was auch immer, Getreide und Spreu trennt. In der Tenne, das ist so ein offener Raum, wo der Wind hindurchgeht und der trägt dann die aufgeworfene Spreu weg und was runterfällt, was eben mehr Gewicht hat, das ist das Getreide. Und das wird gesammelt in die Scheune und die Spreu, die verbrennt man dann mit Feuer. So haben wir hier eigentlich in Vers 12 das Gleiche nochmals gesagt wie Vers 11, aber mit anderen Worten. Das Sammeln der Körner des Getreides in die Scheune bedeutet das Gleiche wie die Taufe mit dem Heiligen Geist, wo die Gläubigen eben zusammengeführt werden zu einem Leib. Und hier, das Getreide wird zusammengeführt in die Scheune. Und die Taufe mit Feuer entspricht dem Verbrennen der Spreu mit unauslöschlichem Feuer. Also der Messias bringt den Segen für die Bekehrten, die eben in der Gemeinde schließlich zusammengeführt werden. Aber Gemeinde wird hier nicht gesagt, weil das war alles noch nicht voll offenbart. Das Geheimnis des Christus wurde erst ab Pfingsten dann vollends geoffenbart. Und das wird uns in Epheser 3 auch gesagt. Und hier haben wir nur andeutungsweise, er wird mit Heiligem Geist taufen, er wird das Getreide sammeln, aber wird noch nichts gesagt, dass dann Juden und Nichtjuden zusammengeführt werden. Aber der Gedanke ist schon da, das Zusammenführen. Das ist Taufe mit Heiligem Geist. Und diejenigen, die sich nicht bekehren, kommen schließlich unter das Gericht. Und das ist eben Verbrennen mit Feuer. Jetzt haben wir in diesem Text Vers 10 Feuer, Vers 11 und dann auch Vers 12. Dreimal Feuer. Und es ist immer das Gericht Gottes. Den Pharisäern wird gesagt, der Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist das Gericht Gottes. Und dann Vers 11, er wird euch mit Feuer taufen. Und was heißt taufen? Hineinführen in ein anderes Element, oder wie man dem sagen will. Das heißt also, ins Feuer hineinbringen. In den Feuersee hineinbringen. Und dann nochmals, die Spreu wird verbrannt. Und jetzt sieht man, wie schrecklich das Gebet ist. Wenn man betet um die Taufe mit Feuer. Aber natürlich, wer das gemacht hat, der hat das in einem anderen Sinn gemacht. Der hat ja nicht um die Verdammnis gebetet. Aber wenn man, ich habe gesagt, wenn man weiß, was es eigentlich bedeutet, dann würde das keiner mehr beten. Also es ist wirklich ein völliges Unverständnis. Und das Erstaunliche ist, gerade da, wo man dann behauptet, man habe besonders viel vom Heiligen Geist, wieso ist denn dort diese Unwissenheit so? Dass man nicht mal die Stelle versteht, was sie bedeutet. Ja, aber das Problem ist eben, dass man sich viel mehr für einen anderen Geist öffnet, wenn man sich dem Ekstatischen öffnet, von dem die Bibel warnt, du aber sei nüchtern in allem. Und übrigens, das steht nicht nur dort. Es gibt 11 Stellen im Neuen Testament, die uns aufrufen zur Nüchternheit. Also das ist nicht eine Nebensache. Und wie gesagt, das hat nichts mit Freudlosigkeit zu tun. Also mir tut jeder Christ leid, der freudlos ist. Gut, ich meine, die durch Leiden hindurchgehen. Was wollen die sich da anstrengen, freudig zu sein? Aber das Schöne ist ja, in 2. Korinther 6, ich höre es schon, da sagt der Apostel Paulus so etwas Eindrückliches. Er erklärt, was er als Diener Gottes alles durchzumachen hat. Liest jemand 2. Korinther 6, sagen wir Verse 8 bis 10.
Durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend.
Das ist schon eindrücklich. Da wird nicht ein Wohlstandsevangelium verkündigt. Ja? Wenn du Christ wirst, dann geht es dir nur noch gut. Das sieht ganz anders aus. Aber es heißt hier, als Traurige, aber allezeit uns freuend. Und so dürfen wir als Christen auch wirklich traurig sein. Muss man sich nicht schämen. Und das ist ein Problem, das ich eben gerade auch in der charismatischen Bewegung so deutlich erlebt habe, dass manche so richtig unter dem Druck stehen, ständig freudig zu sein, ja? Und auch in einer Aktion sein und eine gewisse Unruhe auch. Und das hängt irgendwie zusammen. Man muss irgendwie zeigen, dass die Freude da ist und die Power. Ja, und was ist denn am Montag, wenn man plötzlich riesige Probleme hat? Ja? Und alles vorbei, was am Sonntag war, diese aufgepeitschte Feier und man ist am Boden. Ja, das ist Realität. Und das erleben wir ja alle. Aber dann, dass man das erleben kann als Traurige, aber alle Zeit uns freuend. Eine Freude, die ganz tief unten im Herzen ist. Ja? Und sie ist da. Aber da muss man nicht sich Mühe geben, ja wirklich da so fröhlich und über der Sache zu wirken. Aber man darf erleben, dass der Herr wirklich in der Tiefe des Herzens die Ruhe und die Freude immer wieder neu gibt. Und das ist eben diese echte Freude, die uns das Evangelium vorstellt. Ja, gibt es dazu noch eine Frage?
Vielleicht nur Parallele, wo wir vorher gesagt haben, Bekehrung, das bringt ja Jesus so eindrücklich im Johannesevangelium mit dem Gespräch mit Nikodemus, auch mit der Neugeburt, Wiedergeburt, oder?
Jawohl.
Das ist ja ganz bekannt.
Also eben die Bekehrung wird in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus sehr ausführlich behandelt, wie du sagst, und zwar eben, indem auch die Wiedergeburt dort erklärt wird. Das wird jetzt hier nicht erklärt, aber hier wird deutlich gemacht, was eine echte Bekehrung ist, eben, dass man die Sünde bereut, das bedeutet Buße. Metanoia ist nicht nur einfach Umdenken, oft wird das mit Umdenken übersetzt. Und wirklich Metanoia, Umdenken. Aber das Wort umfasst mehr. Man kann oft nicht nur durch die Wortherkunft erklären, was ein Wort bedeutet, sondern durch den Gebrauch, wie ein Wort im Zusammenhang gebraucht wird. Und Metanoia ist nicht einfach nur so, sagen wir, intellektuell umdenken, sondern es ist verbunden mit Reue, auch mit Gefühlen der Reue und der Traurigkeit und eben mit Umkehr. Sich abwenden vom alten Weg, auf den neuen Weg gehen. Das ist Buße. Und Johannes macht hier klar, wie wichtig es ist, dass dann die würdige Frucht sichtbar wird. Eine Bekehrung muss sich auswirken. Und wenn keine Auswirkungen da sind, dann muss man sagen, das war keine Bekehrung.
Ja. Sachfrage. Was ist eine Wortschaufel? Ist das ein Dreschflegel?
Nein. Das sind eben verschiedene Werkzeuge, die man braucht. Der Dreschflegel wird eben benutzt, um zu dreschen. Damit wird eben Spreu gelöst von dem Korn. Und mit der Worfschaufel wird das vermischte Material aufgeworfen. Der Wind geht durch, die leichten Teile werden weggeweht. Und man hat das übrigens normalerweise so oder sehr oft unterhalb von einem Berggipfel gemacht. Ja? Und dann wurde das also in die Nähe da weggeweht, aber man konnte es dann wieder zusammensammeln und verbrennen. Ja? Und David hat ja die Tenne von Ornan gekauft, auf dem Berg Zion, und dort den Altar gebaut. Und das war eben genau auf dem heutigen Tempelplatz, und zwar gerade unterhalb von dem Felsen, im Felsendom, der die natürliche Bergspitze des Zionsberges darstellt. Und so hat Salomo später auf der Bergspitze, wie das auch aus Hesekiel 40 bis 48 hervorgeht, hat er das Allerheiligste draufgebaut und der Altar war gerade nach Osten versetzt, unterhalb der Bergspitze. Dort, wo die Tenne von Ornan war. Also wir können heute auf den Quadratmeter genau sagen, wo auf dem Tempelplatz die Tenne Ornans stand. Weil wir genau wissen, wo der Altar im Tempel stand. Und eben so hat man mit der, das war ja die Frage, Worfschaufel aufwerfen, Spreu weg und man sammelt dann die Körner zusammen. Ja, jetzt gehen wir aber weiter. Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Also man muss sich vorstellen, dass die Menschenmassen kommen zu diesem neuen Propheten und die wollen da von Johannes getauft werden und plötzlich kommt Jesus Christus. Ja, da war noch eine Frage. Jawohl, also der Herr spricht ja von einer Leidenstaufe, aber das ist nicht eine Feuertaufe, sondern das ist er spricht dort, dass er eine Taufe hat, mit ihr er getauft werden muss und die ihn bedrängt. Und das war eben die Leidenstaufe, dass er am Kreuz die schrecklichsten Leiden unter dem Gericht Gottes zu erdulden hat. Und er sagt den Jüngern, könnt ihr auch quasi Leiden so auf euch nehmen? Und da ist wieder der Gedanke, man wird eingeführt in ein anderes Element. Dort ist das Element die Leiden. Also richtig eingetaucht in Leiden. Aber dort verwendet der Herr nicht, bei dieser Leidenstaufe verwendet er nicht das Wort Feuer. Und darum ist es nochmals was anderes. Also das Wort Taufe wird schon in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnt. Die Taufe des Johannes war auch nicht die christliche Taufe aus Römer 6. Sonst hätten ja die Johannesjünger in Apostelgeschichte 19, wo wir vorhin gelesen haben, sich nicht nochmals taufen müssen. Was heißt nochmals? Die wurden nicht nochmals getauft, sondern die haben die christliche Taufe. Die bezieht sich auf den gestorbenen Christus. Auf ihn wird man getauft. Das ist die Taufe nach Römer 6. Aber bei Johannes war es ja im Blick auf den noch kommenden Messias, dass sie getauft wurden. Darum war die Johannestaufe war nicht das gleiche wie die christliche Taufe. Und eben die Taufe mit Heiligem Geist ist dann nochmals was anderes. Und die Taufe mit Feuer ist nochmals was anderes. Jetzt haben wir schon vier Taufen. Und dann gibt es eben die Taufe mit Leiden. Und es gibt noch mehr. Also das wäre ein Thema, das man noch weiterführen könnte, die verschiedenen Taufen im Neuen Testament. Zum Beispiel heißt es ja in Hebräer 6, die Lehre von den Waschungen. Und manche Übersetzungen haben die Lehre von den Taufen. Aber dort mit diesen Waschungen ist gemeint die Ritualbäder im Judentum nach 3. Mose 15, die man täglich vorgenommen hat. Das war auch wieder etwas anderes. Also so kann man das Thema noch sehr ausweiten. Da vorne ist noch eine Frage.
Gut, wann ist eine Taufe gültig? Also ich meine, heute haben wir ja so eine Zersplitterung in der Christenheit. Wenn man zum Beispiel in einer charismatischen Kirche getauft worden ist, müsste man dann nochmals getauft werden?
Also wann ist eine Taufe gültig? Und wenn man jetzt je nachdem den Eindruck hat, Ich bin von den Falschen getauft worden, müsste man sich nochmals taufen lassen? Ist das die Frage? Also, das Wichtige ist, wozu die Taufe geschehen ist. Der Jesus sagt in Matthäus 28, aber da werden wir dann später dazu kommen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Matthäus 28, da sagt der Herr Jesus, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt also, man wird getauft auf den dreieinen Gott. Matthäus 28, Vers 19. Wichtig, es heißt hier, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht auf die Namen. Das heißt, die christliche Taufe geschieht auf den einen Gott, der sich geoffenbart hat als in drei Personen. Vater und verschieden, der Sohn und verschieden, der Heilige Geist. Also, wenn man, sagen wir, von den Zeugen Jehovas getauft worden ist, die taufen nicht auf den dreieinen Gott. Und die taufen auf einen anderen Jesus. Da müsste man sagen, das waren wirklich die Falschen. Und dann ist es eben noch wichtig, die Personen, die taufen, sind nicht so wichtig. Der Apostel Paulus hat sogar gesagt, ich habe nur ganz wenige Leute getauft. Auch weil er Angst hatte, man würde dann nachher sagen, sie seien auf Paulus getauft worden. Aber es ist gar nicht wichtig, grundsätzlich, wer tauft. Warum muss einer taufen? Damit es mindestens zwei Zeugen gibt von dem Ereignis. Nämlich der Täufling und der, der getauft hat. Darum kann man sich nicht selber taufen. Dann hätte man kein Zeugnis. Und das Neue und das Alte Testament zeigen den Grundsatz, ein glaubwürdiges Zeugnis muss durch mindestens zwei Zeugen unterstützt sein. Zwei oder drei. Also dürfen auch andere zur Taufe hinzukommen. Aber zwei, das wäre schon gültig. Aber eben der Taufende ist gar nicht so wichtig. Er ist einfach wichtig als Zeuge. Und darum, wenn man sagen kann, ich bin getauft worden von solchen, die wirklich glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, an seine Gottheit glauben und an die Grundsätze des Evangeliums, dann ist die Taufe gültig, auch wenn vielleicht noch gewisse Zusatzlehren da waren. Muss man sich also da gar nicht ein Gewissen machen. Ja, noch eine Frage? Ja. Also wie ist es mit der Kindertaufe? Die Frage wurde mir schon gestellt in der Pause, ob ich darauf eingehen würde. Und da habe ich gesagt, ja, ich will das lieber auf später verschieben, weil ich noch weitergehen wollte. Aber jetzt mache ich es. Es ist so, wenn man durchs ganze Neue Testament hindurch geht, sieht man immer, dass Menschen getauft wurden, nachdem sie sich bekehrt haben. Und in 1. Petrus 3 wird sogar gesagt, dass die Taufe eine Verpflichtung ist vor Gott zu einem guten Gewissen. Ich gebe die Stelle an. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck dort in 1. Petrus 3, Vers 21. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren oder die Verpflichtung zu einem guten Gewissen vor Gott. Nun, der Täufling rückt aus, symbolisch. Das untergetaucht werden, das bedeutet das Grab. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Sein Tod am Kreuz und sein Begräbnis, das war mein Ende, das Ende meines alten Lebens. Sein Tod wird mir zugerechnet. So wird man untergetaucht. Und weil es nur symbolisch vom Tod spricht, kommt man dann auch ziemlich schnell wieder hoch. Und das Heraufkommen, das ist ein Bild der Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus Christus ist der Beginn meines neuen Lebens. Und jetzt drückt der Täufling aus. Und jetzt möchte ich ein Leben leben, wo ich dabei ein gutes Gewissen haben kann vor Gott. Das ist eine Verpflichtung zu einem guten Gewissen vor Gott. Und jetzt ist klar, das kann ein Säugling nicht. Also man muss fähig sein, diese bewusste Entscheidung nach der Bekehrung mit der Taufe nochmals so zu besiegeln, als Markstein am Anfang des Glaubenslebens, möglichst. Es gibt manche, die haben das verpasst und dann machen sie es später. Ja, ist auch gut. Aber es ist quasi ein Markstein, wo man eben vor mindestens einem Zeugen, vielleicht auch viel mehr, klar sagt, ich möchte einen Weg gehen, auf dem ich ein gutes Gewissen haben kann vor Gott. Und so rettet die Taufe aus vielen schwierigen Situationen. Nicht wahr? Da kommt man plötzlich in eine Situation, Weggabelung im Leben, und man sieht, wenn ich mich jetzt für diese Arbeitsstelle entscheiden würde, dann muss ich Sachen machen, da kann ich kein gutes Gewissen mehr haben vor Gott. Ich kann mich nicht so entscheiden. Ich muss diesen Weg gehen. Jawohl, dann rettet die Taufe vor einem falschen Weg. Oder man ist an der Weggabelung und sieht, wenn ich diese Person heiraten würde, da kann ich nicht mehr einen Weg gehen. In Gemeinschaft mit dem Herrn und mit einem guten Gewissen, das wäre ein falscher Weg. Und die Taufe rettet. Darum steht hier, die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens. Und davor heißt es, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet. Gut lesen, das heißt nicht errettet hat. Im gleichen Brief, in 1. Petrus 1, Vers 18, sagt Petrus den Leuten, an denen er schreibt, ihr seid erlöst worden durch das Blut Christi. Vergangenheit, sind erlöst. Hier sagt er nicht, ihr seid errettet worden durch die Taufe, sondern die Taufe rettet euch. Eben weil diese Abmachung mit Gott ist eine Verpflichtung zu einem Leben mit einem guten Gewissen, das rettet uns vor so vielen gefährlichen Situationen im weiteren Christenleben. Und so hat die Taufe eine ganz praktische Bedeutung. Also das ist nicht einfach so ein schönes Fest oder so, sondern das ist ganz wichtig. Und man kann eine Person dann später darauf ansprechen. Und jetzt dieser Weg, den du gehst. Du hast doch damals bei der Taufe das bekannt. Ja? Da kann man wirklich jemanden da wieder packen. Das war eine Abmachung. Aber das kann ein Säugling nicht. Und darum verpasst man mit einer Kindertaufe ganz wesentliche Elemente, die Taufe beinhaltet. Und es ist so, im Neuen Testament haben wir kein einziges Beispiel, wo kleine Kinder getauft worden wären. Und selbst als das Haus des Kerkermeisters von Philippi getauft wurde, in Apostelgeschichte 16, heißt es dann, dass er mit seinem ganzen Haus zusammen frohlockte an Gott glaubend. Die haben sich alle im Glauben gefreut, die haben sich alle bekehrt. Das waren keine kleinen Kinder. Und das kam eben erst später auf, so ab dem 2. Jahrhundert kam der Gedanke auf, die Taufe rettet. Steht ja in Petrus. Ja. Und was machen wir mit unseren Kindern? So schnell wie möglich taufen. Sonst verpassen sie ja vielleicht die Rettung. Und so kam aus einem falschen Gedanken heraus, die Taufe rettet, kam diese Kindertaufe auf und wurde dann in der Kirchengeschichte sogar eben, man kann sagen, zum Mainstream. Aber die Bibel sagt eben nicht, die Taufe hat euch gerettet, sondern die Taufe rettet, weil es eine Verpflichtung ist zu einem guten Gewissen vor Gott und sie rettet aus ganz praktischen Versuchungen des Lebens, damit man den richtigen Weg geht. Ja, so als Kurzantwort. Jetzt haben wir, da habe ich gehofft, noch ein paar Minuten, aber wir haben schon minus 5 Minuten. Aber ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, die letzten Verse, Matthäus 13 bis 17, der Herr Jesus kommt jetzt auch zur Taufe. Und jetzt die große Überraschung, er will von Johannes getauft werden. Johannes ist entsetzt. Ja, ich müsste von dir getauft werden. Du bist der Messias. Ich bin nur die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und der Herr Jesus sagt, doch, lass es so geschehen. Und schließlich, Johannes muss, weil der Messias sagt, ich will getauft werden. Und er macht es. Aber das war natürlich etwas ganz, ganz Spezielles. Die Leute, die nicht da direkt bei Johannes und dem Herrn Jesus waren, von Weitem, die sahen, jetzt lässt er sich, der Mann aus Galiläa lässt sich da auch taufen. Ja, dann muss er auch ein Sünder sein. Weil alle, die sich taufen lassen, die bekennen ihre Sünden. Und da hätte der Gedanke aufkommen können, Jesus ist ein Sünder wie alle anderen Menschen. Und da öffnet sich der Himmel. Vers 16. Und eine Stimme kommt aus dem Himmel, hörbar. Im Judentum nennt man dieses Phänomen, das eben in ganz seltenen Fällen bekannt war, dass plötzlich eine Stimme aus dem Himmel erscheinen kann, obwohl man keine Propheten mehr hatte, gab es diese Bat Kol. Bat Kol heißt Tochter der Stimme. Dass eine hörbare Stimme vom Himmel kommt, und wir sehen in den Evangelien, es gab es dann noch mehr. Ich war auch in Johannes 12, wo der Herr Jesus im Tempel war, plötzlich kommt eine Stimme aus dem Himmel und manche sagen, ihr seid gedonnert. Andere sagen, ein Engel hat mit ihm geredet. Aber es war etwas ganz anderes. Der Vater hat etwas ganz Wichtiges geoffenbart. So gibt es gewisse weitere Bat-Kol-Phänomene und auch in der Offenbarung. Mehrmals findet man, dass Johannes hört eine Stimme aus dem Himmel. Das nennt Bad Koll. Aber das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und hier musste das unbedingt sein. Damit niemand einen Zweifel hat. Gott bezeugt hörbar für die Menschen aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er ist vollkommen, perfekt. Und darum konnte er der sein, von dem Johannes sagt in Johannes 1, siehe das Lamm Gottes. Aber warum hat er sich denn taufen lassen? Er hat sich auf die Seite der gestellt, die in Israel Buße getan haben. Das heißt, durch die Taufe hat er sich mit diesem Überrest aus Israel, der bereit war, umzukehren und sich bereit zu machen für den Messias, mit denen hat er sich identifiziert. Und jetzt eine ganz praktische Sache folgt daraus, die uns hilft, die Psalmen besser zu verstehen. In den Psalmen haben wir ganz viele Abschnitte, da hört man den gläubigen Überrest aus Israel beten. Und dann plötzlich in diesen Psalmen, einzelne Sätze daraus, merkt man, das sind Sätze, die weisen hin auf den Messias. Ich kann nächstes Mal dann Beispiele noch bringen, aber nur so als Vorbereitung. Und man fragt sich aber, wie kann man da einen einzelnen Vers auf den Messias beziehen und der Rest vorne und danach, das passt überhaupt nicht auf Jesus Christus. Das hängt damit zusammen, dass der Messias sich mit dem Überrest eins gemacht hat. Und so eins ist, dass man in den Psalmen oft den Überrest hört und plötzlich, ohne Bruch im Text, hört man die Stimme des Messias und dann wieder den Überrest. So mit dem Überrest vereinigt. Aber, Matthäus 3 macht klar, aber daraus keine falschen Schlüsse ziehen. Er ist der Unvergleichliche, der ganz andere, der Einzige, der geliebte Sohn des Vaters. Und dann in Kapitel 4 werden wir dann sehen, bald darauf beginnt der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst. Und so hat Gott, der Vater, am Anfang des öffentlichen Dienstes bezeugt, dass das sein geliebter Sohn ist. Und dann gegen Ende seines Dienstes auf dem Berg der Verklärung. Wir werden dann sehen, in Matthäus 17 gibt es wieder eine Bad Koll. Eine Stimme aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn. Am Anfang und gegen Ende seines Dienstes diese Bestätigung, dieser eine, der Gott so gefallen hat und der darum fähig war, ans Kreuz zu gehen und das Lamm Gottes an unserer Stelle zu werden. Und das Schöne ist, dieses Wort kommt 7-mal vor in der Bibel. Und zwar in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas. Synoptisch bedeutet die Evangelien, die viel Gemeinsames erzählen. Da kommt es vor im Zusammenhang mit der Taufe. Und dann noch 3-mal in Verbindung mit dem Berg der Verklärung. 6. Und dann in 2. Petrus 1. Als Petrus in seinem Testament, das heißt in seinem letzten Brief aus der Todeszelle in Rom, das Ereignis auf dem Berg nochmals in Erinnerung ruft. Und nochmals zitiert. Diese Stimme hörten wir vom Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn. Da haben wir also dieses Zeugnis des Vaters über die Vollkommenheit seines Sohnes 7-mal so bezeugt im Neuen Testament. Ja, wir wollen noch zusammen beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als der vollkommene, der ewige Sohn Gottes. Und du bist gekommen, um das Lamm Gottes zu werden auf Golgatha. Und danke, Herr Jesus, haben so viele damals dich erkennen dürfen und auch heute. Danke für diese Gnade, dass du unsere Herzen geöffnet hast, um dich zu erkennen als den Erlöser, als den, der alles gut machen konnte durch seinen Opfertod am Kreuz. Danke auch für all diese Reichtümer in deinem Wort, die uns zeigen, was Gottes Pläne sind mit uns, und auch mit Israel und auch mit dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du und mit uns kommst, wenn wir jetzt auseinandergehen und dass unsere Augen doch immer wieder neu auf dich gerichtet sind, diesen geliebten Sohn des Vaters, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.